Mila hat ja gerade vorhin schon Hausaufgaben mitgenommen. Hattet ihr bei Herrn Feldwell ja auch?
Ja.
Mögt ihr mir die noch zeigen?
Mhm. Dienstagvormittag, Hildesheim.
Als Freitag und Freitag haben wir keine Aufgaben.
Also 24 Seiten.
Und am Montag, da hatte ich, glaube ich, keine Schule.
In einem hellen Klassenraum sitzen an Schultischen drei Achtjährige. Ja. Zeigen zuerst der Lehrerin ihre Hausaufgaben, bevor der Deutschunterricht beginnt.
So, ich habe gedacht, jetzt in dieser Stunde möchte ich gerne mit euch noch mal am Thema Märchen weiterarbeiten. Mhm. Mhm. Wir haben ja am Freitag den gestiefelten Kater vorgelesen. Ja. Und ich habe für euch, für jeden, noch mal ein Heft gemacht. Mhm. Geht mal bitte zum allerersten Bild.
Oh mein Gott.
Wir blättern das also einmal die ganze Geschichte durch.
Mhm.
Danach wird es eure Aufgabe sein, euch zu überlegen, was könnt ihr zu den einzelnen Bildern als Erklärung aufschreiben.
Bei den Zweitklässlern steht Schreiben nicht hoch im Kurs. Die Grundschullehrerin hört geduldig über ihr Gemurre hinweg.
Genau. Wir wissen, das Märchen geht eigentlich erst los, als der Müller gestorben ist. Wir sehen die Mühle. Mhm. Ne? Und was sehen wir noch?
Die Mühle ist irgendwie so
ein Esel,
klein.
Mhm. Eine Katze,
mhm.
Ein altes Haus.
Ja.
Und drei Menschen.
Nur drei Kinder in einer Schulklasse, das ist ungewöhnlich. Aber das hier ist doch keine normale Schule. In diesem Raum findet der Krankenhausunterricht für die Grundschüler statt, die im Ameos-Klinikum Hildesheim behandelt werden. In der größten Kinder- und Jugendpsychiatrie Niedersachsens. Auf dem Flur gibt es noch mehr Unterrichtsräume, in denen Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr unterrichtet werden. Eigentlich alles wie an anderen Schulen auch. Und trotzdem ist das hier keine Schule, erklärt Anne Wicklein.
Weil Niedersachsen sich entschieden hat, diesen Weg nicht zu gehen. Viele andere Bundesländer haben das als eigene Schulform. Schule für Kranke hieß es oft oder jetzt heißt es oft Pädagogik bei Krankheit. Aber das ist in Niedersachsen nicht so entschieden worden. Es ist einfach nicht als Schulform verfasst, sondern der Krankenhausunterricht wird durch die umliegenden Schulen mit Unterricht versorgt.
Chancengleichheit, Fehlanzeige. Schulbildung für kranke Kinder. Ein Feature von Dorothea Brummerloh.
Auf dem Namensschild von Anne Wicklein steht das etwas sperrige Wort Koordinatorin Krankenhausunterricht. Wenn das keine Schule ist, dann ist Anne Wicklein auch keine Schulleiterin. Alles muss eine Ordnung haben.
Wir sind aktuell 16 Kollegen und Kolleginnen und 10 Stationen. Und da war für die Klinik wichtig, einen Ansprechpartner zu haben. Und es ist aber nicht das, was man zum Beispiel an Gesamtschulen als Koordinatoren kennt. Dort sind das Funktionsstellen, die auch mit einer Gehaltsklasse höher bewertet sind und wo man Teil der Schulleitung ist. Und auch sonst gibt es keine klare Beschreibung, was ich genau tun soll, sondern es geht eben darum zu gucken, dass die beiden Institutionen, die Landesschulbehörde und die Klinik, gut miteinander arbeiten können. Ich mache die Unterrichtsverteilung und mache für alle 16 Kollegen die Stundenpläne. Sowas wäre eigentlich eine richtige Schulleitungsaufgabe. Aber da wir keine offizielle Schule sind und trotzdem jeder wissen muss, wann er wo arbeiten soll, ist das eben mit dieser Koordinatorin gelöst.
Natürlich unterrichtet sie hauptsächlich, sagt Koordinatorin Wicklein. Die zusätzlichen Aufgaben, von der Papierbestellung über die Hausmeisterkontakte bis zum kaputten Wasserhahn, organisiert und erledigt sie als Koordinatorin ebenfalls. Sie scheint Lehrerin und Mädchen für alles in Personalunion zu sein. Diese Aufgabe kann man nur machen, wenn man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, sagt die Vollblutlehrerin lachend. Doch manchmal kommt auch sie an Grenzen. Gerade zu Beginn des Schuljahres, wenn die entsendenden Schulen ihr noch nicht zugesagt haben, welche KollegInnen kommen für wie viele Stunden und vor allen Dingen wann?
Und das macht es mitunter auch schwierig. Also ich kann oft zum Beispiel den Unterricht fürs neue Schuljahr erst planen, wenn die anderen Schulen mir rückgemeldet haben, wir haben unseren Plan fertig. Es ist ja auch so, dass viele noch an ihren Schulen weiter Unterricht machen müssen und sozusagen so einen Spagat hinkriegen zwischen Regelschule und Krankenhausunterricht. Und erst wenn feststeht, Kollege XY ist montags an der Stammschule, kann ich planen, aha, dann ist er die anderen 4 Tage bei uns.
Man könnte meinen, ob etwas Schule oder Krankenhausunterricht heißt, sei egal. Monty Pythons Volksfront von Judäa oder die Judäische Volksfront lassen grüßen. Leider ist es nicht ganz so lustig, meint Burkhard Neuhaus.
Es gibt keine Verlässlichkeit für die Lehrer. Die werden in der Regel für ein Jahr abgeordnet, in manchen Bereichen auch nur mit Stundenanteilen.
Burkhard Neuhaus ist Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Kinder- und Jugendkrankenhauses auf der Bult, Hannover.
Die Lehrer können sich nicht verlassen, dass sie im nächsten Schuljahr wieder an der gleichen Stelle sind. Das heißt, das, was sie an speziellen Kenntnissen haben über die Besonderheit einer Klinik und psychisch kranker Kinder, das geht, wenn der Lehrer schnell wechseln muss, verloren. Und der nächste muss neu angelernt werden. Und das ist doch weit weg von dem, was er so in einer normalen Klasse erlebt.
Keine Schule zu sein bedeutet auch, die Digitalisierung findet nicht statt. Nicht Schulen wie die Hildesheimer sind im Digitalpakt nicht vorgesehen. Anträge können nur von Schulen gestellt werden. Und so gibt es in 9 von 12 Unterrichtsräumen keine PCs und kein WLAN. Und das, sagt Lehrerin Wicklein, obwohl zunehmend Lernende aus Tablet-Klassen in der Klinik behandelt werden.
Die gar keine gedruckten Unterrichtsmaterialien mehr besitzen, die sich das eigentlich dann aus dem WLAN rausladen müssten. Darauf können wir hier gar nicht zugreifen, weil wir kein WLAN haben. Wir haben keine digitale Ausstattung und machen dann eben ganz normal mit Kopien Unterricht.
Man muss wissen, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist man nur ganz selten für wenige Tage. Die allermeisten bleiben mehrere Wochen und Monate. Und das heißt, wer zu uns kommt und bis dahin einen funktionierenden schulischen Werdegang hat, für den ist das Schuljahr in Gefahr, weil das natürlich nicht aufgefangen werden kann. Ziel muss sein, dass Kinder und Jugendliche nach dem Klinikaufenthalt möglichst gut wieder in ihr Leben zurückfinden. Dazu zählt natürlich auch, dass sie den Glauben an sich haben, in der Schule bestehen zu können. Und das ist eigentlich ein selbstverständliches Recht des Schülers. Und es ist überhaupt nicht einzusehen, warum für Schüler, die monatelang nicht in der Lage sind, in der regulären Schule teilzunehmen, warum die ausgerechnet da, wo ihnen am besten und am individuellsten Förderung zuteil werden kann, häufig kein oder nur minimaler Unterricht zugutekommt.
Hamburg, Stadtteil Wandsbek. In einem kleinen Reihenhaus lebt Mona Meister. Vor 20 Jahren übernahm die Pädagogin die Schule für Haus- und Krankenhausunterricht in Hamburg, wandelte diese in ein bundesweit anerkanntes Bildungs- und Beratungszentrum Pädagogik bei Krankheit Autismus, kurz BBZ, um.
Und in dem Namen steckt eigentlich alles drin. Es wird sowohl Unterricht angeboten in Kliniken, als auch mobiler Unterricht im Haus bei chronisch kranken Schülerinnen und Schülern oder in Kleingruppen in der Zentrale. Und es gibt 2 Beratungsabteilungen, weil wir gemerkt haben, dass Beratung der Schulen, teilweise der Therapeuten, eine ganz wichtige Geschichte ist.
Das BBZ in Hamburg sei das umfassendste System Pädagogik bei Krankheit, das es im Moment in Deutschland gibt, sagt Meister. Nur Bremen und das Saarland hätten Ähnliches.
Wir haben Bundesländer, da gibt es diese Institution, wie auch immer sie heißt, nicht. Das heißt, da werden Lehrkräfte abgeordnet, um an Kliniken Unterricht zu machen. Sowas wie Betreuung zu Hause bei Kindern, die nicht voll zur Schule gehen können oder die eine ganze Weile ausfallen, gibt es eigentlich nicht. Manchmal, wenn es Deputate von Lehrkräften an Schulen gibt, dass sie nur eine Dreiviertelstelle haben zum Beispiel, dann kann man mit Glück vielleicht ein paar Stunden aufstocken und dann gehen diese Kolleginnen nach Hause zu den Kindern. Und dann gibt es Bundesländer, die genau dazwischen sind. Die haben Schulen für Kranke oder Bildungszentren für Pädagogik bei Krankheit. Da gibt es in der Regel etablierte Klinikschulen.
Dieser Flickenteppich in Sachen Pädagogik bei Krankheit ist, wir ahnen es, dem Föderalismus geschuldet, der deswegen seit langem in der Kritik steht. Alles, was mit Schule, Bildung und den Ansprüchen darauf zu tun hat, ist in den jeweiligen Landesschulgesetzen formuliert. Oder eben nicht, erklärt die 66-jährige Pädagogin Mona Meister. 16 verschiedene Bundesländer, 16 verschiedene Landesregierungen. Daraus resultieren 16 verschiedene Kultusministerien und 16 verschiedene Regelverordnungen in Sachen Beschulung kranker Kinder und Jugendlicher. Und so listet der Deutsche Bildungsserver für Baden-Württemberg 56 Schulen für Kranke auf, während es in Schleswig-Holstein und Thüringen jeweils gerade mal 4 sind. Es gibt keine bundesweite Regelung zur Ausbildung von KliniklehrerInnen, keine flächendeckende Regelung für die schulische Bildung kranker Schülerinnen und Schüler. Und so kann es vorkommen, erklärt Mona Meister, dass ein kranker Schüler in Hamburg einen geregelten Hausunterricht erhält, in Niedersachsen aber während seines Ausfalls keine schulische Pädagogik genießt. Es mache einen Unterschied, ob man in Bayern, Niedersachsen, Hamburg oder dem Saarland geboren sei, sagt die Sozialpädagogin, die auch Sozialmanagement studiert hat.
In letzter Konsequenz bedeutet das, dass die Chancen bei einer Erkrankung, eine gute Unterstützung zu kriegen, entweder sehr gut sind, mittelmäßig oder gar nicht. Und das kann es eigentlich nicht sein. Also die Chancengleichheit ist schlicht und ergreifend nicht da.
Im Grundgesetz Artikel 3 steht unter anderem: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Müsste das nicht auch für chronisch kranke Kinder und Jugendliche gelten? Und gibt es kein Recht auf gleiche Bildung?
Es ist die Gretchenfrage im gesamten Schulbereich.
David Heuer ist Jurist, hat zum Thema die Beschulung längerfristig kranker SchülerInnen als Herausforderung des öffentlichen Schulorganisationsrechts promoviert.
Also das Grundgesetz selber kennt kein Grundrecht auf Bildung, jedenfalls steht es nicht so explizit drin. Es gibt in fast allen Landesverfassungen ein Recht auf Bildung, es gibt in den Schulgesetzen der Länder ein Recht auf Bildung verankert. Und es gibt auf der supranationalen Ebene, also in der Europäischen Menschenrechtscharta und in der EU-Grundrechtecharta sowie in den völkerrechtlichen Verträgen aller möglichen Couleur Rechte auf Bildung verankert.
Die Frage sei jetzt, so David Heuer, was folgt aus dieser rechtlichen Verankerung? Das eine sei der einklagbare Anspruch. Dieser werde in sehr begrenztem Umfang genutzt, meist im Hinblick auf Teilhabe an bestehenden Institutionen, an allgemeiner Schulbildung. Und setzt voraus, dass es entsprechende Institutionen gibt. Der zweite Ansatz: Der Staat sei verpflichtet, ein hinreichend diversifiziertes Schulsystem anzubieten. Schaue man dann in die Rechtsprechung, so Heuer, gehe es um Religionsfreiheit in der Schule oder um Ausgleich von Einzelinteressen, zum Beispiel die Kopftuchentscheidungen, oder ob jemand den Platz an der von ihm favorisierten Oberschule bekommt. Oder ob SchülerInnen mit Behinderungen an Regelschulen teilnehmen dürfen. Die Gerichtsentscheide drehten sich also um eine bessere Lösung. Nie darum, dass Leute ohne Schule dastanden, stellte David Heuer bei seinen Untersuchungen fest. Insofern seien kranke SchülerInnen in gewisser Hinsicht ein blinder Fleck. Im ärgsten Fall gehe es bei ihnen darum, keinen Schulzugang zu haben. Das Fazit seiner Arbeit war deshalb:
Man sollte die Schulen für Krankenhausunterricht und Hausunterricht als Kompetenzzentren ausgestalten, damit dieser lange Weg zurück, der für viele Kinder ja auch gegeben, dass sie bestimmte Krankheitsfolgen für lange Zeit haben und sie das dann womöglich mit jedem Halbjahr einem neuen Lehrer oder einer neuen Lehrerin erklären müssen, dass die dann dauerhafter auch AnsprechpartnerInnen haben, die eben kompetent das auch auf pädagogischer Ebene diskutieren können.
Das Hamburger Bildungs- und Beratungszentrum Pädagogik bei Krankheit Autismus, kurz BBZ, ist gerade in die ehemalige Stadtteilschule Horn umgezogen. Obwohl noch etwas Chaos herrscht, findet Schulleiterin Martina Löscher an diesem Nachmittag Zeit, mehr über das Hamburger System der Beschulung kranker Kinder und Jugendlicher zu erzählen.
Das Besondere ist, dass bei uns unter einem Dach sowohl die Klinikschulen als auch der sogenannte mobile Unterricht, der einsetzt nach einem Klinikaufenthalt oder auch, wenn die Kinder auf einen Klinikplatz warten, dass sie dann von uns ein unterrichtliches Angebot erhalten. Des Weiteren ist hier im Hause auch eine Beratungsabteilung, die sich nur beschäftigt mit Beratung im Bereich Pädagogik bei Krankheit, und eine Abteilung, die sich beschäftigt mit der der Beratung bei Autismus. Wir sind angesiedelt an der Schulbehörde. Alle Kollegen und Kolleginnen, die hier arbeiten, sind Mitarbeiter der Hamburger Schulbehörde, sind wirklich voll eingestellt für diesen Bereich.
Ich bin auf der Jugendsuchtstation, wusstest du schon? Ich frage mich, wird es sich lohnen? Morgens wache ich auf, Frühstück, Morgenrunde und dann raus. Zur Schule, zu Carsten und Klaus. Davor noch eine Tise, Digga. UKE ist die Hood. UKE ist die Hood. Ich muss schon wieder kochen, weil die Kochgruppe kriegt es nicht gebacken. Deswegen müssen Janis und ich schon wieder alles machen. Tausend Sachen, auch Krankenkassen. Und so, das reizt, ich muss aufs Klo. Krankenhaus essen und so.
Einer von ihnen ist der Realschullehrer Carsten Diederichsen. Er arbeitet für das BBZ in der Klinikschule der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg.
Da muss man sich ein bisschen entfernen von dem, was man selber so erlebt hat in der Schule. Wenn jemand mit einer schweren Depression da ist oder so, dass man erstmal guckt, wie kann ich Kontakt aufbauen, wie kann ich wieder Lernprozesse in Gang setzen, wie kann ich eine Ebene schaffen, dass der oder diejenige sozusagen auch wieder Lust am Lernen hat und auch überhaupt eine Unterrichtsstunde, Unterrichtszeit, 2-3 Stunden vielleicht auch schafft.
Trotz aller Besonderheiten, die Krankenhausschule ist eine Schule. Und das bedeutet?
Wir haben Klassenräume, weil wir diese Gruppendynamik auch brauchen. Es sind ja oft auch Jugendliche, die jetzt ewig am Computer gesessen haben, die sind total vereinzelt, haben auch kaum noch Sozialkontakte oder so, dass sie auch wieder lernen, miteinander was zu tun.
Aber es ist schon so, dass wir eigentlich immer versuchen, dass es auch eine Art Schulweg gibt.
Ich glaube zum Beispiel, dieser kleine Weg zur Schule, dass das ein ganz wichtiges Element auch der Klinikschule, also auch der Psychiatrie ist. Man hat schon mal so einen kleinen Schulweg, so ein bisschen Alltag. Auch gerade in der Psychiatrie ist es eben auch wichtig, sozusagen etwas außerhalb zu haben, was jetzt vielleicht nicht nur Therapie ist, sondern das ist auch so ein bisschen Alltagserprobung.
DKUKI ist die Hood. Jugendsuchtstation.
Neben dem Unterricht in der Klinikschule und dem mobilen Unterricht, der früher auch Hausunterricht genannt wurde, ist das BBZ Anlaufstelle für Eltern, Lehrer und manchmal für die Schulaufsichten und berät über Auswirkungen von Krankheit auf das Lernen. Das sei wichtig, gerade beim Übergang der Kinder und Jugendlichen aus der Klinikschule in ihre Stammschulen, sagt die 65-jährige Sonderschulpädagogin Löscher.
Auf der Jugendsuchtstation.
Auf der Jugendsuchtstation.
Suchtstation.
Suchtstation.
Pädagogik bei Krankheit sei eben nicht nur Klinikschule und Hausunterricht, sondern ganz viel auch Unterricht von chronisch kranken Lernenden an ganz normalen Schulen. Am Beispiel eines Gehirntumors erklärt sie, was Auswirkungen von Krankheit auf das Lernen konkret bedeutet. Nach OP, Chemotherapie und Medikamenteneinstellung werden die Kinder als geheilt entlassen. Doch die Alten sind sie noch lange nicht, denn sie haben dann meist mit Vergesslichkeit, Konzentrationsstörungen und Kraftlosigkeit zu kämpfen.
Die haben gar nicht mehr die Kraft, einen ganzen Schulvormittag dann durchzustehen. Montag, Dienstag, Mittwoch läuft super, am Donnerstag geht's nicht mehr, haben sie Bauchschmerzen, haben somatische Folgeerscheinungen. Und es liegt aber eigentlich nur daran, dass sie die Kraft gar nicht haben, eine ganze Schulwoche durchzuhören. Und da setzt bei uns die Beratungsabteilung ein, die dann mit den Lehrern und den Kindern und den Eltern erarbeitet, okay, wie können wir das Maß so kleinschrittig machen, dass du an deinem Klassenunterricht teilnimmst, dass du wieder Teilhabe hast am normalen Leben, aber auch nicht überfordert wirst.
Und ich habe das große Problem gehabt, dass ich eigentlich wenig gefragt wurde, beziehungsweise es wenig offenen Dialog mit mir gab. Was wünschst du dir? Was ist dein Problem? Wo kann ich dir helfen?
Von solchen Gesprächen konnte die heute 32-jährige Psychologin Inga nur träumen, als sie als Jugendliche ins Krankenhaus kam. Zwischen der schriftlichen und der mündlichen Realschulabschlussprüfung brach sie sich bei einem Reitunfall das Bein, wurde notoperiert. Da auf der Erwachsenenstation kein Bett frei war, kam die zierliche Patientin auf die Kinderstation, auch wenn sie schon 20 Jahre alt war. Das erwies sich als Glücksfall. Die Krankenhauslehrerin klopfte an die Zimmertür und fragte, wer Hilfe bei den Schulaufgaben bräuchte.
Und sie hat dann gesagt, du bist ja doch irgendwie für uns ein Fall, weil du stehst jetzt gerade hier zwischen deinen Prüfungen und du hast jetzt so viel Ausfall. Und da hat sie gesagt, nun, wir kümmern uns um dich. Und hat Kontakt aufgenommen mit meinem Mathelehrer, hat eben erfragt, was wird dann meine mündliche Prüfung sein, dass sie mit mir das nacharbeiten konnte. Und so nahm es seinen Lauf, dass ich dann aber auch im Abi unterstützt wurde und nicht nur eben kurze Zeit in meinem Realschulabschluss. Und das war tatsächlich sehr wertvoll.
Schon mit 8 Jahren wurde bei Inga Rheuma, eine chronisch entzündliche Erkrankung der Gelenke, diagnostiziert. Fortan musste sie Medikamente mit starken Nebenwirkungen nehmen, war sehr schnell erschöpft, litt unter Schlafstörungen, Übelkeit, Bauchschmerzen und vielem anderen mehr. Aber man sah es ihr nicht an.
Ich hatte ganz oft so ein bisschen von meinem Gegenüber gespiegelt bekommen, das ist ja alles gar nicht so dramatisch, stell dich mal nicht so an. Andere Kinder sitzen im Rollstuhl oder haben Krebs, das war besser akzeptiert als jetzt eine rheumatische Erkrankung. Und ein großes Problem war aber auch als Kind, war ich sehr geneigt, das komplett zu verstecken, weil es ist wahnsinnig uncool als Kind erkrankt zu sein und vielleicht auch von den Gleichaltrigen ausgegrenzt werden.
Ihre ganze Kraft steckte sie in den Schulalltag, um dann zu Hause kraftlos auf die Couch zu sinken. Doch das haben ihre Lehrer nicht gesehen. Und weil sie so erschöpft war, sich nicht mehr konzentrieren konnte, war eine Vorbereitung auf Klassenarbeiten oder den Unterricht, das Erledigen der Hausaufgaben, meist auch nicht möglich. Und immer wieder musste sie ins Krankenhaus, weil entzündete Gelenke punktiert oder operiert werden mussten. Wissenslücken entstanden.
Es gibt ja Fächer, die liegen einem gut, wie Deutsch. Da konnte ich immer ganz gut Anschluss halten. Mathematik war ein bisschen schwieriger. Von Schleswig-Holstein aus gab es auch sowas wie Haus- und Krankenhausunterricht. Da wurden dann eben Lehrer von umgebenden Schulen angefragt. Und die haben mir dann eben Unterricht gegeben, 1-2 Mal die Woche. Das Problem war aber, das war eine Deutsch-Englisch-Lehrerin. Die musste mir dann aber Mathe beibringen. Wir haben das ganz gut miteinander machen können, aber wir haben uns da beide so ein bisschen durchgequält.
2-mal hat Inga eine Klasse wiederholt. Doch hat man keine Kraft, hat man diese auch nicht für die Ehrenrunde. Ihre Eltern haben dann einen Antrag auf Nachteilsausgleich gestellt. Eine Regelung, die auch Schülerinnen und Schülern mit chronischen Krankheiten zugutekommt. Dieser Anspruch leitet sich aus Artikel 3 des Grundgesetzes und Paragraf 48 des Schwerbehindertengesetzes ab. Die Kinder bekommen dabei besondere Unterstützungen, die die krankheitsbedingten Nachteile ausgleichen sollen, wie zum Beispiel Zeitzugaben, mehr Pausenzeiten oder technische Hilfsmittel. Ziel ist es, den Lernenden mit einer chronischen Erkrankung die Abschlüsse an den allgemeinbildenden Schulen zu ermöglichen. Den Nachteilsausgleich können Familien bei den Schulen beantragen. Inga zum Beispiel bekam einen 2. Satz Schulbücher, damit sie keine Schulbücher schleppen musste. Und sie konnte später in den Unterricht kommen, weil bei Rheuma die Morgensteifigkeit ein großes Problem ist.
Also man hat organisiert, dass die Fächer, an denen ich nicht unbedingt teilnehmen muss, dass die in den ersten Stunden stattfinden, beispielsweise sowas wie Religion. Also man hat das sehr auf die Kernfächer bezogen. Man hat aber damals leider auch gesagt, naja, stell dich nicht so an, du kannst ja auch zwischendurch einfach mal dich in den Krankenraum legen und dich da erholen. Das hat für mich aber nie funktioniert.
Inga kennt Jugendliche, denen wurde zwar der Nachteilsausgleich genehmigt, deren Lehrer hat das aber nicht interessiert. Mona Meister bestätigt diese Praxis.
Das Problem ist bei Schulen, dass zum Beispiel, wenn eine Verlängerung der Klausurzeit möglich sein sollte, das ist organisatorisch oft einfach schwierig. Und das ist eine Organisation, die die Lehrkräfte machen müssen. Die vergessen das aber oft. Und ja, wenn man dann als erkrankter junger Mensch da sitzt und einerseits im Klausurstress ist und dann aber noch in Diskussion mit einer Lehrkraft gehen muss und sagen muss, ja, aber ich darf noch 20 Minuten länger schreiben, das schaffen viele nicht.
Also, wenn du die Aufgabe lösen kannst, sofort reinrufen, das Ergebnis. Ja, nicht warten, nicht melden, einfach sagen. Okay?
Ja.
Gut, 10 plus 5.
15.
In der Klinikschule des Universitätsklinikums Leipzig unterrichtet Michael Schlesier Mathematik. Mit Tafelfußball begeistert er die Achtjährigen am Ende der Doppelstunde noch einmal. Dann werden die Kinder abgeholt oder gehen zu ihren Stationen. Die 16 Klinikschulkolleginnen unterrichten hier und an zwei weiteren Klinikstandorten in Leipzig, übernehmen ambulanten Unterricht im Stadtgebiet, sind sozusagen im Raum Leipzig für die Kinder und Jugendlichen der Psychiatrie und Onkologie unterwegs, erklärt Sonderschulpädagoge Schlesier.
Es gibt eben auch immer mal neue Sachen mittlerweile, also so Transplantationseinheiten für Kinder, das war vor 10 Jahren noch die absolute Ausnahme, wird jetzt sehr regelmäßig gemacht. Und das sind so unsere Hauptaufgaben. Und zunehmend haben wir jetzt eben auch immer die Anfrage, ob wir Schüler mal ambulant für eine gewisse Zeit mit aufnehmen können, die also nicht in der Klinik sind, warten auf einen Platz hier, aber nicht mehr in ihre Heimatschulen gehen können oder auch nicht so klar ist, wo sie eigentlich hingehören, beziehungsweise Kinder, die hier entlassen werden und wo wir noch nicht wissen, wie sie eigentlich weiter schulisch angebunden werden können.
Die Schulräume sind modern ausgestattet. In den Klassenräumen findet man PCs und jede Menge Unterrichtsmaterialien. In einem Raum steht eine Box mit einem Satz Schüler-Tablets. Die Schule verfügt über WLAN. Und nicht nur das.
Hallo.
Hallo.
Ich bin jetzt das Kind an Kindesstelle und ich kann jetzt zeigen, erstmal, wie es mir heute geht.
Im Raum nebenan, auf einem Tisch, steht ein Robotermännchen. Der kleine Plastikmann hat einen Kopf, einen Rumpf, Augen und irgendwie einen leuchtenden Haaransatz, kann sprechen und agiert so als Stellvertreter für ein erkranktes Kind in seiner Schulklasse. Mit seinen Augen zeigt der Avatar den Mitschülern, wie es ihm geht, erklärt Ulrike Herbert, Lehrerin an der Leipziger Klinikschule.
Heute bin ich ganz fröhlich, da verändern sich meine Augen. Sieht man das?
Ja, genau, ich kann das sehen.
Und ich möchte mich melden, da müsste der Kopf blinken.
Ja.
Und heute geht es mir mal nicht so gut, ich möchte eigentlich nur zuhören, da ist mein Kopf blau.
Hinter dem Avatar steckt keine künstliche Intelligenz, sondern das erkrankte Kind, das nicht in der Klasse, also im Unterricht, sitzen kann. Mithilfe einer App auf einem Tablet steuert das Kind den Avatar, kann seinen Kopf bewegen und sich umschauen. So bleibt es mit seinen Klassenkameraden in Kontakt, kann mit ihnen sprechen, lachen und sich melden.
Der Roboter ist so wie Auge, Ohr und Stimme des Kindes. Also er nimmt anstatt des Kindes an der Klasse dann teil. Und das Tolle ist, dieser kleine Roboter kann auch bewegt werden, der kann mitgenommen werden, der kann zu den Fachunterrichten mitgehen, der kann auf den Pausenhof mitgenommen werden. Das eine ist der Unterrichtsstoff, der natürlich dadurch viel transparenter ist, weil das Kind ja den Unterricht meistens mitverfolgen kann. Aber das andere eben auch dieses Soziale, dass das Kind Freundschaften weiter ein Stück weit aufrechterhalten kann, dass das Kind gesehen wird. Das Kind ist da, das ist präsent.
Finanziert werden die 8 Avatare, die in der Klinikschule im Einsatz sind, aus Spendengeldern der Elternhilfe für krebskranke Kinder. Natürlich sind es keine Allheilmittel, weiß die 47-jährige Sonderschulpädagogin.
Und der Avatar ist eben so eine weitere Brücke, um dran zu bleiben, ein Stück weit Normalität zu haben. Das wäre eine gute Möglichkeit für die Kinder, die dann eben nicht mehr stationär sind oder ambulante Phasen haben, dass die zu Hause dann eben per Avatar den Unterricht verfolgen können.
Eigentlich müsste das Thema im allgemeinen Pädagogikbereich aufgenommen werden, weil das ist nicht ein explizit sonderpädagogisches Thema. Erkranken kann man immer und jeder, in jeder Schulart und in jedem Alter. Das heißt, die allgemeinen Pädagogen müssten eigentlich mehr Ahnung davon haben. Und wenn man nach der KIK-Studie geht, kann man schon davon ausgehen, dass bis zu 20% chronisch kranker Schülerinnen und Schüler in Schulen sind. Und das wird in Schulen aber häufig überhaupt nicht wahrgenommen.
Und nicht nur das. Die Krankenhausaufenthalte werden immer kürzer. Teilstationäre Behandlungsangebote weiten sich aus. Die ambulante Begleitung wird immer länger. Das heißt, die Zeit, in der Fachleute erkrankte Kinder und Jugendliche unterstützen können, verkürzt sich dramatisch und sie kommen schneller zurück in ihre Stammschulen. Mona Meister erinnert sich, dass sie in ihrer aktiven Zeit ein Curriculum Pädagogik bei Krankheit entwickeln wollte und Mitstreiter gesucht hat. Doch in der Professorenschaft fand sie niemanden, der eine Masterausbildung auf den Weg gebracht hätte. Auch nicht für eine Zusatzausbildung für dieses komplexe, zunehmend wichtiger werdende Thema. Deshalb gründete Mona Meister 2016 das Hamburger Institut für Pädagogik und bot selber eine Zusatzausbildung an. Und inzwischen tut sich was im universitären Bereich.
Was Studierende wissen müssen, ist, dass nahezu jedes vierte Kind von chronischer Erkrankung betroffen ist. Das heißt, egal an welcher Schule ich später einmal unterrichten werde, egal in welcher Schulart ich später unterrichten werde, die Wahrscheinlichkeit, auf Kinder zu treffen, die von Krankheit betroffen sind, ist nahezu hundertprozentig gegeben.
Martina Hohanzel, Erziehungswissenschaftlerin und Sonder- und Heilpädagogin, lehrt an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Sie ist Initiatorin der Ringvorlesung Pädagogik bei Krankheit, die im Sommersemester das zweite Mal gehalten wird und mehrere Ziele hat.
Das eine ist die Sensibilisierung und Qualifizierung von angehenden Lehrkräften. Die zweite Funktion ist die Weiterbildungsfunktion. Und es ist gleichzeitig auch ein Anstoß für eine Schul-, aber auch für eine Hochschulentwicklung.
Ein grundlegendes Problem ist für Martina Hohanzel, dass das Thema in der Schule immer noch nicht richtig angekommen ist.
Wir müssen lernen zu verstehen, dass die Erkrankung nicht nur den Erkrankten selbst, sondern sein ganzes Umfeld betrifft. Schule kann eine Umgebung bieten, die, wenn es schwierig verläuft, tatsächlich auch Erkrankungen durch Kränkungen zum Beispiel begünstigen oder sogar auslösen kann. Schule kann aber auch genau das Gegenteil sein. Schule kann zum entscheidenden Gesundungsfaktor werden, wenn sie eine Brücke zur Normalität baut und zugleich auch eine Nabelschnur zur Zukunft ist.
Leider sei die Problematik der Pädagogik bei Krankheit bislang nicht an den Universitäten und Hochschulen verankert. Es gibt kein verbindliches Curriculum, bisher nur Einzelinitiativen, die mit viel Engagement der Pädagogen etabliert wurden. Das zu verändern, dafür möchte die Ringvorlesung einen Beitrag leisten.
Pädagogik bei Krankheit ist viel mehr als Nachhilfeunterricht und es ist auch mehr als die Anschlussfähigkeit an Bildungsabschlüsse. Pädagogik bei Krankheit ist die Stabilisierung in einem turbulenten, herausfordernden Krankheitsprozess, weil sie auch eine Brücke zur Normalität bildet und gleichzeitig auch Zukunft bedeutet. Solange Schüler unterrichtet werden, sind sie nicht aufgegeben und das spüren Kinder.
Chancengleichheit, Fehlanzeige. Schulbildung für kranke Kinder. Das war ein Feature von Dorothea Brummerloh. Es sprach Bettina Kurt. Am Ton war Alexander Brennecke. Die Regie hatte Friederike Wigger. Die Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.